Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Guten Tag.
Hallo.
Hi Muschis.
Hi.
Na?
Na?
Gehen wir denn heute auch ordentlich unter die Gürtellinie?
Also ja, doch, ich ja.
Auf jeden Fall.
Ich nicht, glaube ich. I have a very dirty detail.
Oh.
Also ich rede über unter der Gürtellinie, aber eher über den Mangel an unter der Gürtellinie.
Ja, 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 das glaube ich, ja. Ist unser Thema heute mit. Das stimmt, wir sind heute so sauber. Wir sind heute so sauber.
Nee,
du nicht. Nee. Du hast eine Nuance gefunden, die mir verborgen geblieben ist bei unserem heutigen Thema.
Naja, du bist ja auch nicht in meinem Kopf.
Siehst es nicht durch die Bärbel-Breakout-Brille.
Okay, yeah. Dann bin ich auf unser Spiel gespannt, was wir zu diesem Thema, yeah, was wir noch nicht verraten haben, heute spielen.
Was ist denn unser Spiel?
Fuck, Mary Kill.
Ja.
Fuck, Mary Kill mit
Disney-Charaktere.
Yeah. Dreckiger Sex mit Donald Duck. Ich weiß nicht so recht. Aber ich bin ja ein Glück nicht in deinem Kopf.
Jesus Christ. Nee, natürlich.
Stellt euch mal vor, jemand macht beim Sex dieses Geräusch.
Das macht dein Schwanz, wenn er in eine enge Foot gleitet, macht
glaube,
das Geräusch
eher, wenn
manchmal.
Wenn dieses Geräusch macht, weiß ich, dass ich zu tief drin bin.
Ja.
Are you ever?
Occasionally.
Oh. Doch.
Oh.
Doch,
little
das gibt's
subtle
manchmal.
Shade am Anfang und sofort ist man hier wieder verletzt. Das ist ja auch
doch,
anstrengend.
Wir müssen ein bisschen niveaulos jetzt sein.
Wer ist verletzt?
Weil, da, genau, Paul doch.
Meine Mutter.
Ich bitte dich.
Also, Verletzung, dazu ist es noch nicht gekommen.
Okay.
Das ist schon mal gut.
Ja.
Gibt es eigentlich
noch nicht.
Gibt es eigentlich Disney-Pornos?
Ja, aber natürlich.
Ja?
Ja.
Also, oh.
Ja.
Es gibt ganz furchtbar schmutzige Animes mit Aladdin.
Ja.
Die auch sehr heiß sind,
die
um ehrlich zu
angucken.
Sein.
Mit König Triton, mit dem Vater von Ariel und dem Typen, mit dem sie dann, das Gspusi, ich weiß nicht, wie der Prinz heißt, den habe ich verdrängt. Ja. Es gibt ganz viel Fan-Made-Anime.
Ach.
Das sehr, sehr schmutzig ist und sehr toll. Ich packe mal ein paar Links in die Shownotes.
Nein,
darf man das?
Dürfen wir das nicht?
Nee, ich glaube auch nicht.
Pornografie verlinken.
Dann machen wir das nicht.
Ja, ihr,
aber wir suchen aber jetzt alle
also
danach.
Irgendwie, sagen wir mal, sie sind auf den entsprechenden Portalen sehr einfach zu finden. Man gibt immer nur Disney und den entsprechenden Charakternamen ein und dann findet sich da irgendwas.
Oder gucke ich heute Abend mal. Das habe ich ja noch nie gesehen.
It's a lot of fun.
Ich weiß nur, dass bei Susi und Strolchi, da haben sie eingearbeitet, da gibt es, oder Bernhard und Bianca, in irgendeinem von diesen Filmen haben sie eingearbeitet, Bernhard und Bianca, wie sie mit dem Albatros durch die Stadt fliegen, dass hinter einem Fenster ein Playmate gezeichnet, eine nacktbusige Frau ist.
Wahnsinn, und das war 1977.
Ja, und da haben, das haben irgendwelche streikenden Zeichner haben das da reingefügt und dann haben sie es erst spät gemerkt und die ganzen Kopien wieder Hunderttausende von Dollar hat das gekostet, alles wieder einkassiert, alles rausgeholt und so, aber es existieren noch Fotos von und so weiter.
Okay, okay, wow. Aber jetzt erstmal Frage vorweg. Disney, ist das für euch was ihr gerne geschaut habt, gerne noch schaut oder ist das so gar nichts?
Das kommt auf das Disney an, über das wir gerade reden. Also irgendwie, die Zeichentrickfilme habe ich seinerzeit gerne geguckt. Mhm. Also immer alles nach der Wende, ich war also auch schon ein bisschen älter. Sagen wir mal, Disney und Haschisch passen sehr gut zusammen, finde ich.
Also ich war zum Beispiel nie in Disney World in meinem Leben nicht, obwohl es ja nun eigentlich um die Ecke ist mit Paris, aber das habe ich nie, so intensiv war es nie, aber ich weiß, dass mich Bambi, Mowgli, das sind so die, also Dschungelbuch, die haben mich natürlich traumatisiert in meiner
Jugend. Der Junge
Jugend
mit der Windel.
Traumatisiert.
Ja, also Bambi, ich weiß nicht, wie sehr ich geweint habe, aber ich habe sehr geweint.
Den habe ich nie gesehen, aus dem Grund, glaube ich.
Ja, so traurig.
Ich glaube, das hat man
ganz
mir
schlimm
erspart. Eins der wenigen Dinge, die mir erspart geblieben sind als Kind. Ja.
Also das habe ich gerne und dann habe ich auch gerne immer Mickey Mouse Hefte gelesen, also beziehungsweise diese lustigen Taschenbücher. Mhm. Das habe ich immer in der Kindheit viel gekauft.
Die habe ich später gekauft, habe ich bestellt und habe sie immer noch, die stehen jetzt im Bücherregal, weil das für mich Drag war. Es gab ja Phantomias war ja der, ja, der Donald Duck Superheld-Charakter, genau, quasi. Und es gab Phantomime. Das war die Daisy Duck-Version quasi.
Hm. Die mit der schwarzen Maske?
Nee, das ist Gundel Gaukelei.
Ah, die fand ich geil.
Die, fand die Hexe, toll, ja, die fand ja, ich natürlich auch toll, super. Ja. Aber Phantomime ist quasi das, ist auch so eine Superheldin.
Daisy als
quasi. Phantomas, ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich Daisy ist, aber sie sieht halt aus wie Daisy. Ja. Und die hat auch so, das war so super High Drag Camp. Die hatte ja so eine Puderdose, da hat sie reingepustet und dann sind alle eingeschlafen, weil da halt so ein Ding drin war. Dann hat sie so eine Perlenkette, die hat sie aufgerissen und dann waren das so kleine Bomben und alles ist explodiert und so. Das war super High Drag und deswegen habe ich die wieder gekauft. Das hat mich, glaube ich, sehr inspiriert.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Es gibt in der gesamten RuPaul History, und die ist ja nur ins, oder?
Stimmt,
keine History, es gibt keine Disney, aber wahrscheinlich können sie sich
die dürfen aus Trademark-Gründen, glaube ich, dürfen die nicht. Ja. Also ich weiß das ganz oft, was heißt ganz oft, aber das bei Snatch Game, du darfst keine getrademarkten Sachen einfach machen, ach meine so, ich.
Ja, das kann gut sein, ja.
Und es gab auch, es gibt diese berühmte Folge in Staffel, was war das denn, 2, da war ja diese Tatiana dabei, und die hat irgendwann bei der Reading Challenge, sagt sie zu Alaska, das war bei Allstars, genau, als sie zum zweiten Mal da war, sagt sie zu Alaska in der Reading Challenge, I listened to your album Anus and I get it, it sounds like what my ass does after eating Chipotle, und Chipotle ist natürlich eine Restaurantkette, deswegen musste das nachsynchronisiert werden, oh, und dann hörst du eine Nachsynchronisation, hörst du so ihre Stimme ganz normal, wie sie den Satz sagt, und dann ist ein Cut und dann sagt sie einmal Mexican anstatt Chipotle. Ja. Es ist so ganz offensichtlich nachsynchronisiert, das ist ja lustig.
Also die sind streng, was das angeht, ja, glaube ja, ich auch. Und Disney ist sowieso streng, was
ja,
Urheberrechte angeht und so.
Ja, ist nicht wie, ja, also Star Wars zum Beispiel, darfst du ja viel machen. Family Guy hat ja ewig lang, haben die ja irgendwelche Star Wars Special Folgen gemacht und haben das alles durch den Dreck gezogen, weil die solche Fans sind.
Guck mal, bei
bis South Star Wars Park irgendwann selber gesagt hat, wisst ihr was, hier habt ihr die Rechte, macht mal eine ganze richtige Folge draus. Das war ja.
Bei South halt sehr Park ist auch nie, oder bei den Simpsons ist auch Disney selten durch den Kakao gezogen worden.
Right.
Ja, stimmt, da sind die streng.
Es gibt eine, wo wir gerade bei Family Guy sind, es gibt eine Folge, Road to the Multiverse heißt die, glaube ich. Da gibt's so eine Disney-Sequenz, da singen die so eine Disney-Sequenz mit dem Multiverse, wo alles, ein Paralleluniversum, wo alles auf Disney getrimmt ist. Die sehen auch wirklich alle aus wie Disney und singen dann so süße Lieder. Okay. Und dann kommt ein Jude rein und dann wird's hässlich. Darüber sprechen wir später noch. Und warum Walt Disney von vielen Leuten kritisch beäugt wird.
Wie hieß denn diese Zeichentrickserie mit den ganzen Disney und mit den Charakteren in Zeichentrick, die aber jetzt alle in einer WG wohnen und total
Drawn Together.
Ja. War da Disney bei?
Also es gab diesen, ich glaube,
nur eine Prinzessin, glaube ich, ne? Aber nicht
genau,
eine Disney-Prinzessin.
Genau, die Prinzessin. Das war einfach nur angelehnt an eine Disney-Prinzessin.
Ja, genau. Ja. Aber es war auch nicht definitiv jetzt ein
Nee, aber wusste man ja, die war highly racist
und
hat immer nichts verstanden und wollte die Welt nur hübsch haben, weil sie kennt das
Highly Racist ist übrigens ein schöner Drag-Name.
Stimmt.
Ja.
Gut, also dann lass uns mal schön geschmacklos anfangen mit Fuck, Marry, Kill mit Disney-Charakteren.
Okay.
Da muss es doch was geben.
Oh ja, und wir, ne, alles.
Alles,
ja, alle Charaktere, alles, die einem einfallen.
Alles.
Okay, dann fange ich an. Paul.
Ja, bitte.
Ich habe, weil ich natürlich die BösewichtInnen oder die Bösewichtinnen, die weiblichen Anti-Heldinnen, fand ich immer am spannendsten und am tollsten. Deswegen kriegst du 3 davon.
Please do.
Ich hoffe, du kennst die alle. Madame Medusa.
Ja.
Die Böse aus Bernard und Bianca, Yzma, die Böse aus Ein Königreich für ein Lama und Maleficent. Entweder in der original animierten Version oder in der Jolie-Version.
Also Maleficent, weil ich pervers genug bin, ich finde diese Mischung aus SM und Angelina Jolie, that's hot. It's
ja, a hot bitch.
So you wanna fuck her?
Definitely.
Okay.
Or she fucks me, whatever. I'm
du hast
open.
Auf die Schulter gesetzt, auf so einen Spike.
I'm open. So that's probably. Ich finde schon diesen Moment, also ich finde diesen Moment, wo sie reinkommt und well. So, toll, wo ich dann denke,
sie hat übrigens Mami's mittlerweile, out. Hat mir die Wildebahn gestern geschickt, sie hat mittlerweile das Gesicht von Maleficent ohne Prosthetics hat sie mittlerweile.
Ja, das glaube ich.
Also die Wange ist very sculpted.
Die Prosthetics sind unterspritzt, also das ist ja irgendwie It's, so.
No, aber sie hat es jetzt. Also es sieht super aus. Also ich bin sieht sehr neidisch. Aus. Aber ja, she's there.
Die braucht so, nicht mehr viel machen in der Maske.
Die Böse aus Bernhard und Bianca würde ich, glaube ich.
Madame Medusa
ist, glaube ich, fun. Also
She looks like a party girl.
She looks like a party girl, so let's marry her.
Kannst du mal mit so einem Motorboot da durch die Sümpfe fahren.
Let's marry her.
Stoops.
Ja, und
Isma?
Und Isma muss dann, glaube ich, sterben.
Aber das war Eartha Kitt?
I don't care.
How rude.
Also Isma muss sterben.
Okay.
Sorry. Aber irgendwie, also ich sitze jetzt hier die ganze Zeit und denke, Maleficent.
Haben wir ein bisschen heiß gemacht, den Paul.
Ja,
ja, ich merke es. Heute Abend googelt er Maleficent Porn.
Maleficent Queer Porn. That's probably fun.
Maleficent Pegging.
Also,
genau. Was ist Pegging? Oh.
Mit Umschnalldildo.
Ach so.
So. Ja. Das, wenn die Fräuleins Freude machen. So würde das auf Deutsch heißen.
In den 70er Jahren.
In den 70er Jahren. So,
ich frage Steger und Hannelore Elsner.
Ich frage Tatjana.
Ja.
Fuck, Mary Kill. Cruella de Vil. Bianca. Und Julie Andrews in Meine Lieder, meine Träume.
Also Cruella heiraten natürlich, weil auch Fun, kleine Dalmatina zu häuten, das stelle ich mir schon lustig vor mit der.
Doggy Dog.
Weil dann muss man ja auch so drauf sein wie die und so und dann immer hysterisch werden und vor Zorn zittern. Und außerdem stelle ich mir Glenn Close vor dabei und mit der würde ich ja sowieso gerne verheiratet sein, weil die ist so verrückt.
Naja, und Geld auch, ne? Cruella hat Geld.
Stimmt, hat auch noch Geld und alles ist gut. Ja, das ist schon mal das eine. Da müssen halt eben die Dalmatiner dran glauben. Das ist der Preis, den zahle ich. Dann sterben natürlich Julie Andrews.
Warum?
Natürlich. Ja, weil langweilig. Ich finde an der nichts spannend und ich habe noch nie
das heißt,
von der
richtig. Das heißt, du fixst die Maus.
Und ich, genau. Und ich fick dann mit der leicht damenhaften kleinen Maus. Die
I have one word. Puff.
Die hat halt schöne Wimpern. Yeah,
the hills are alive. No.
Und die ist mutig und die hat so ein bisschen Stil und so. Ja, doch, das geht schon.
Ich erinnere immer noch dieses schöne Lied.
Und ja, auch die ganze Denke Zeit keine Hose an, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Nee, aber ein Pelz über der Muschi. Insofern ist alles gut.
Wenke Möhrer.
Das waren halt die 60er, da hatten die meisten Frauen noch einen Pelz über der Muschi.
70er.
Ja, 70er.
Aber 77.
Ja. Ja.
Auch 77 hatten die meisten Frauen noch einen Pelz.
Very much. Uschi Obermeier, ja.
Okay, Barbie.
Yes.
Also, ich habe für dich das Biest.
Ja.
Den erwachsenen Mowgli. Den erwachsenen Mowgli.
Wo sieht man den?
Nee, gar nicht, den stellen wir uns jetzt vor. Okay, ja. Weil ich will jetzt nicht in irgendwelche bösen Bereiche kommen. Den erwachsenen Mowgli.
Der Mann mit der Windel.
Und Ursula.
Oh,
Ursula.
Ursula.
Das war sie wieder zu laut. Schulz. Okay. Das ist hart. Bumsen würde ich eigentlich. Ach nö. Ach nee, doch. Ach, blöd.
Ja, ich weiß, das ist nicht so leicht. Das stimmt.
Also ich bumse mit dem Tier, mit dem Biest, weil Fun, obviously. Heirate den erwachsenen Mowgli, weil das, glaube ich, ein sehr netter, schöner Mann wird.
Ja.
Und
das glaube ich auch.
Die sehr Ursula liebe ich natürlich, mit der würde ich am liebsten um die Häuser ziehen und Spaß haben. Aber wenn das meine Optionen sind, dann die kann wahrscheinlich eh nicht wirklich sterben. Das heißt, insofern kann man die einfach mal.
Du kannst immer so einen Tintenfischarm nach dem anderen abschneiden, kochen.
Und ich esse sehr gerne Pulpo.
Genau.
So, hi, mein Pulpo ist berühmt.
Genau.
Ursula.
Genau. Da hast du noch lange was davon. Die wachsen ja auch vielleicht nach bei der und so. Bis die tot ist, das dauert ein Leben.
Die ist ja eine Seehexe. Also wenn die mal tot ist, kommt dann irgendwie die Stevie Nicks Hexe aus American Horror Story und rührt sie ein bisschen in Seeschlamm ein und macht sie dann wieder lebendig.
Siehste. Haben alle gewonnen.
Ja, haben alle gewonnen.
It's a win-win.
So, win-win. Und damit haben unsere Hörer, die jetzt neu sind und jetzt noch nicht HörerInnen, entweder schon wieder abgeschaltet oder wissen, worauf sie sich einlassen.
Ja.
Hi.
Hi.
Ihr hört Too Old to Die Young und so wie wir hier miteinander reden, könnt ihr auch mit uns reden und zwar per Kommentar, per Mail, per alles Mögliche. Wir wollen ja immer am Anfang dafür werben, dass ihr mit uns in Kontakt tretet, was einige schon tun, was wir sehr schön finden, was Spaß macht, was uns auch weiterbringt. Wir hören sogar manchmal drauf.
Manchmal.
Ja.
Ja.
Und die E-Mail-Adresse, unter der das alles stattfindet, heißt?
TooOldToDieYoungPodcast@gmail.com. Das Wort too ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und bei Instagram findet ihr uns auch unter TooOldToDieYoungPodcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch bei Spotify folgt und bei Apple Podcast und überall uns 5-Sterne-Bewertung hinterlasst und einen netten Kommentar, wenn euch was gefallen hat. Ihr findet uns auch bei YouTube, weil ja nicht jeder möchte über die gängigen Anbieter Podcasts konsumieren. Da findet ihr uns auch.
Und ihr sollt auch alles schön weiterteilen, weil dann kommen wir wieder in die Charts des meistgeteilten Podcasts ever. Da waren wir nämlich schon mal kurz.
Ja.
Ne? Das war toll.
Ja.
Insofern wisst ihr jetzt, was ihr zu tun habt. Und wir wissen, was wir zu tun haben. Wir reden über Disney. Und ich fange mal an mit der leicht säuerlichen Bemerkung, dass ich am Anfang gar nicht wusste, Disney ist doch irgendwie so gar nicht so queer irgendwie, weil Disney ist doch für Kinder. Und ne, ist das jetzt noch ein Thema? Und dann habe ich mal, weil Disney natürlich Filme hervorgebracht hat, die wir so sehr lieben und die so ikonisch geworden sind, dann dachte ich, davon gibt es auch zu viele. Was soll ich da jetzt einen raussuchen? Weil inzwischen ist Disney so ein Weltkonzern, der so unübersichtlich in seiner
Ach, so viele geschluckt hat.
Ja, so viel geschluckt hat und so riesig und so eine Krake.
Genau,
und dann
wenn man
ich gesagt,
Disney fragt, schluckst du? Antwortet Disney immer ja.
Ja, tut seit Bambi. Bambi hat geschluckt, alle schlucken seit Bambi. Also das ist alles ist alles zu groß für mich gewesen und dann bin ich doch
Bambi?
Du, ist einfach so Bambis ausgerutscht.
Bambis Mutter.
Moniques Mutter und Bambis
Mutter. Moniques Mutter.
Und dann habe ich gedacht, nee, ich muss einfach nochmal jetzt das innere Kind in mir channeln. Und das innere Kind ist doch so, dass man als Kind ist man doch mit Mickey Mouse, Donald Duck, das waren so die ersten Disney-Erfahrungen in meinem Leben. Und dann habe ich einen Film entdeckt, der diese Geschichte nochmal sozusagen aufrollt, und zwar eine Dokumentation, die heißt Mickey, The Story of a Mouse, also der ist jetzt ganz neu, von 22, und hält sich sehr eng an die Entstehungsgeschichte von Mickey Mouse und was der zusammen, was Mickey Mouse von Walt Disney hat sozusagen. Mhm. Und beleuchtet also auch den Aufstieg dieses Konzerns anhand der Biografie von Walt Disney. Und ich dachte, zum einen Einstieg ist das vielleicht ganz gut, wenn man sich daran nochmal so ein bisschen erinnert, inklusive der sehr kritischen Sachen, die wir natürlich hier noch in Ausführlichkeit besprechen, weil Disney ist eben nicht einfach nur so ein Kinderparadies, sondern eben auch ein sehr weißes, sehr konservatives Unternehmen. Und als Schwuler hat man da schon manchmal sehr zu schlucken an dem Bild, was da so weltweit gedingt
wird. Oder als nicht weißer Mensch oder ja.
Oder als nicht weißer Mensch und so weiter. Ja. Genau, das liegt alles in der Person von Walt Disney. Also, ich fange mal an. Walt Disney war im Prinzip ein glücklicher kleiner Junge, der irgendwann mit seiner Familie Anfang des letzten Jahrhunderts viel umgezogen ist, und dann lebten sie mal 5 Jahre auf so einer Farm, und auf so einer Farm, da hat der sich immer zurückgezogen, das war der Stille, hatte noch einen Bruder und hat sich immer unter so einen dicken Baum gesetzt, der da irgendwie in der Nähe der Farm war, und hat da gezeichnet und gedacht und gelebt und geliebt, dieses in der Natur sein. Und da in diesen Jahren, da war der zwischen 12 und 17, sage ich jetzt mal, da hat der halt diese, da hat der Grashüpfer beobachtet und Mäuse und Enten und Hündchen und so weiter. Da kamen also gewisse Bilder in den Kopf, und er war zeichnerisch begabt und hat dann angefangen, das zu entwickeln, auch beruflich. Ich weiß nicht, die Eltern wollten was anderes, aber er hat irgendwie gezeichnet, und mit seinem Bruder zusammen haben die irgendwie eine Firma eröffnet. Da hatte er eine Idee zu irgendeiner Comicfigur, Comicfigur, die hieß Oswald der Hase. Und Oswald der Hase, da hat er dann so 3-4 kurze Filmchen gezeichnet und wollte die irgendwie zum Kino vertickern. Und die haben ihn irgendwie übers Ohr gehauen. Oswald der Hase ist dann in 5 Kinos gelaufen als Vorfilm, war aber kein Erfolg. Und da er da das damals so war, wenn man sowas verkauft hat, dann hatte sofort diese Kinokette die Rechte an der Figur.
Also irgendwie, wenn er den Vertrag nicht verloren. Genau gelesen
hat. Ja, genau. Er hat irgendwie den Vertrag nicht gelesen. Auf jeden Fall war denn die Figur weg, Oswald der Hase, und er ist dann nach Los Angeles gezogen. Inzwischen reden wir von dem Jahr 1900 irgendwas 20, ich sag mal 27, 28. Da war er auch 27, 28, der ist 1901 geboren. Und in L.A. auf der Fahrt dahin angeblich hat er die Inspiration gekriegt, dass Oswald der Hase, der Name ist weg und die Figur ist doch viel schöner eigentlich als Maus. Und dann hieß der zuerst Mortimer, den er sich da ausgedacht hat, der kleine Mäuserich. Und seine Frau hat gesagt, nee, Mickey ist doch viel schöner, irgendwie so. Und so wurde Mickey Maus geboren. So, also er kommt nach L.A., er erfindet Mickey Maus, macht den ersten Film. Und auch das war im Prinzip nicht erfolgreich. Aber zu seinem Glück, 1929 war es, wurde der Tonfilm entdeckt und hat sofort den Siegeszug angetreten. Und er hat einen längeren Vorfilm gemalt und gesprochen und mit Musik eben vertont, und das war ein Sensationserfolg. Also oder es war sogar derselbe Film, bloß jetzt mit Ton oder so, das weiß ich alles nicht mehr. Aber auf jeden Fall durch den Tonfilm hat er den ersten animierten Tonfilm geschaffen ever. Und das war etwas, was durch ganz Amerika geschwappt ist und ihn sofort hochgebracht hat. Im Nu hatte der von 10 Mitarbeitern plötzlich 100, plötzlich 500. Also es wuchs rasant und die Nachfrage war riesig. Und dann hat er diese Firma gegründet, Walt Disney Company, und hatte dann plötzlich ganz, ganz viele Angestellte. Und Mickey Maus wurde so beliebt, weil Mickey Maus so wie heißt das Wort?
Was würdest du denn sagen?
Klatsche?
Nein, ich will sagen, dass Mickey so wild war, so unbändig.
Anarchisch?
Anarchisch, danke schön. Ich kam nicht auf anarchisch. Mickey war also am Anfang richtig anarchisch, der war böse, der hat Tricks gemacht, der hat Leute umgebracht, der hat alles Mögliche gemacht und war ein wilder, wilder Typ. Und der Erfolg, der so plötzlich kam, führte mit sich, dass sich dann plötzlich Eltern beschwerten, dass Mickey zu wild war im Prinzip. Und dann hat Walt Disney Mickey sozusagen charakterlich ein bisschen wieder eingedampft auf Vernunft und hat dafür aber Donald Duck erfunden. Donald Duck ist nur dafür da, sozusagen die Blödsinn wilde Seite, ja genau, den schlecht gelaunten, den Pechvogel, den Wüterich und so weiter, die Emotion, die Mickey nicht mehr zeigen durfte als Vorbild, den hat den Donald gekriegt, und Goofy wurde erfunden als der Tölpel, also Goofy. der dem was habe ich gesagt?
Goofy.
Ja, wird auch mit O geschrieben, Goofy. Für mich heißt der Goofy. Den Donald hat er also erfunden, weil der eben der Tolpatsch war.
Ja.
Und das wusste ich vorher gar nicht, dass das sozusagen deswegen ist, damit Mickey dann sozusagen vernünftiger wurde.
So eine Trennung nach Archetypen.
Genau, Trennung nach Archetypen. Und Mickey wurde Vorbild und hat sich dann zu so einem Icon entwickelt. Das ging im Prinzip die ganzen 30er Jahre bis zum bis zum Zweiten Weltkrieg. Und dann hatte der schon so einen Erfolg, dass diese Zeichentrickfiguren auch in Amerika für einen gewissen Kriegspatriotismus gesorgt haben. Also Walt Disney selber war sehr konservativ, war inzwischen von seinen wilden Jahren auch vernünftig und ruhig geworden, lebte in einem Vorort, hatte sein Auto vor der Tür, hatte eine Frau, hatte Kinder, und all das hat diese Mickey-Figur auch gekriegt. Also Mickey wurde auch ruhiger, wurde mit Minnie Maus und Pluto in der Vorstadt mit Auto und eigenem Haus. Der hat also diese ganzen Entwicklungen von Walt Disney, hat Walt Disney in diese Figur mit rübergenommen. Und der hat den auch immer selber gesprochen. Übrigens in allen Filmen von früher ist die Stimme von Walt Disney gewesen. Und plötzlich wurde also Mickey derjenige, der die Amerikaner ansprach, kauft Kriegsanleihen und so weiter. Und der hat seine Studios, Walt Disney jetzt hat seine Studios bereitgestellt dem Kriegsministerium. Die durften denn da ihre ganzen Zeichentrick-Werbefilme für den Kriegseintritt Amerikas mitmalen
ja auch
und so weiter.
Der Führersface von 43, da ist ja auch so ein sehr Anti-Nazi, Pro-Krieg, Pro-Amerika
Genau, sowas alles. Der total, der war super Republikaner und so weiter.
Krass gewalttätig war wohl auch. Ja.
Ja.
Verlinke ich.
Das hat der alles so gemacht und plötzlich stand Mickey nicht mehr für Abenteuer, sondern für Sicherheit. Und in den 50er Jahren kam dann Fernsehen und Walt Disney ist total drauf aufgesprungen. Die anderen waren ja alle, nee und so. Im Kino hatte er Riesenerfolge mit diesen langen Spielfilmen, die wir alle kennen, Schneewittchen und wie sie alle hießen. Phantasia natürlich als durchgeknalltes Kunstwerk. Das waren alles Kinoerfolge, aber im Fernsehen kamen dann diese Mickey-Maus-Filme. Und in den 50ern schon, 1955, folgte dann auch Disneyland. Und damit spätestens hat es sozusagen die Popkultur, die ganze Kultur Amerikas, Mickey Maus war überall und war so wie Cola, Coca-Cola, Mickey Maus, ne? Das sind so diese uramerikanischen Dinger, zeitlos. Alle wollten ihre Kindheit wiederfinden. Die Kinder waren der Meinung, das ist ein echtes.
Bestimmte Kinder.
Ja, viele Kinder, die dahin gingen, sind auch heute noch, glaube ich, im Disneyland fasziniert und nehmen den als reale Person, nicht als Zeichentrickbild, sondern sehen in Mickey Mouse etwas, was ihnen gefällt, ganz allgemein gesagt. Naja, und dann ist aber Walt Disney auch irgendwann gestorben in den 60ern und da ging es auch so ein bisschen, da war denn dieses Mickey Mouse Image so eingefroren und hat noch so ein bisschen so ein Anti-Revival gehabt, sozusagen, weil der Underground inzwischen in Amerika, 60er Jahre, Studentenbewegung, Hippies, Vietnamkrieg, all das, Kritik am Establishment und damit auch Kritik an Mickey Mouse, aber die haben die Figur übernommen sozusagen. Die haben, also Mickey Mouse gab es plötzlich als Punk und Mickey Mouse gab es auf den, in den Vietnam-Filmen Full Metal Jacket, da singen sie über Mickey Mouse und so weiter. Also der wurde sozusagen Teil der Protestkultur und das konnte natürlich dem Konzern nicht gefallen. Also die haben immer geklagt gegen alle Darstellungen, die nicht von denen autorisiert waren. Da hat aber Mickey nochmal als Symbol sozusagen für Amerika, auch für das andere Amerika sozusagen funktioniert. Für, als Symbol
ist ja auch ein Symbol für Kapitalismus einfach.
Total, ne? Total. So. Und da wurde es dann Symbol für Gegenkultur. Das fand ich auch ganz interessant. Aber das war dann auch vorbei und in den 70ern ging es eigentlich bergab. Also die Mickey-Maus-Figur ist altmodisch geworden und hat sich verloren, weil es auch überall
dezent nervig, ne? Also ja, die Stimme im Original ist ja dieses ganz hohe, piepsige kannst du ja auch nicht angucken.
Ja, kannst du nicht mehr angucken. Nee. Also es war dann irgendwie durch. Und ja, gut, nun weiß der Konzern auch nicht, mit Mickey umzugehen. Und da haben sie eben in diesem Dokumentarfilm Mickey, the Story of a Mouse, da versuchen sie noch so ein bisschen der Mickey-Figur neues Leben einzuhauchen, aber haben sie im Prinzip haben sie es nicht geschafft. Der Konzern ist zu groß und hat zu viele Krakenarme inzwischen, als dass sie sich auf einen gemeinsamen Nenner wieder zurückführen lassen. Das geht, glaube ich, nicht. Und das fand ich ganz interessant, um nochmal zu zeigen, wie weltumspannend dieser Disney-Konzern wirklich überall in unserem Leben drin ist. Und das ist völlig egal, wo. Du kannst in Afrika in irgendeiner Hütte, die werden das Mickey-Maus-Gesicht kennen. Ne? Das ist einfach irre, wie dieser Siegeszug dieser Maus diesen Konzern groß gemacht hat. Das fand ich interessant.
Okay.
Ja ich. Barbie hat es eben so schön schon gesagt. Mickey Mouse ist ein Synonym für Kapitalismus, jedenfalls in meinem Kopf. Und dafür, wie man eine Kultur, egal jetzt erstmal welche Kultur, jede Form von Kultur, nimmt und in das eigene Universum einsaugt und so verformt, dass es da reinpasst. Und das gilt für Kulturen von Ureinwohnern genauso wie für Kultur von europäischen Märchenerzählern, also irgendwie die kleine Meerjungfrau ist eine zutiefst traurige Erzählung darüber, wie ein Wesen, das eine Vertretung für seinen Autor ist, nämlich einen schwulen Mann, Hans Christian Andersen, nicht in die Welt passt und am Ende zugrunde geht. Die kleine Meerjungfrau von Disney ist eine Figur darüber, ist eine Erzählung darüber, wie eine fröhliche Frau mit roten Haaren am Grunde des Meeres Müll sammelt und sie am Schluss wahnsinnig gut geht.
Ja. Das stimmt. Ja, ja, die diese Macht dieses Konzerns und diese Macht dieser Kulturumformung ist unfassbar.
Ich meine, es sind ja viele Grimms Märchen auch einfach bei denen wieder aufgetaucht, ne? Dann sehr bereinigt und sehr gesäubert. Und die Amis sind immer schockiert, wenn sie die Originale lesen oder davon hören, was bei uns in den Märchen alles so passiert ist. Weil sie denken, Gottes Willen, wie konntet ihr denn als Kinder schlafen?
Na, der hat alles auf eine konservative Note einfamiliert sozusagen, sehr damit es für alle gemacht, passt. Alles genau. Sauber gemacht, genau. Na, aber das ist auch der Siegeszug natürlich, weil es der kleinste gemeinsame Nenner wurde.
Und er hat sich natürlich die Märchen genommen, die in diese Richtung funktionieren. Haben. Es gibt einen Grund dafür, dass es keine Hänsel und Gretel-Fassung von Walt Disney gibt, weil Anfang von Hänsel und Gretel ist, ein Ehepaar ist so arm, dass es seine Kinder in den Wald stellt, damit die da verhungern.
Zum Sterben in den Wald schickt,
Und das kann man, glaube ich, nicht disneyfizieren. Außer irgendwie.
Wobei eigentlich jeder Disney-Film irgendwie dieses Waisenkind drin hat. Fast jedes Kind in Disney-Filmen ist ein Waisenkind. Ja. Also es ist auch schon traurig eigentlich.
Ja, aber das hat auch was damit, das hat was mit der Urtraumatisierung von Disney zu tun, weil natürlich hat er diese Besäuberung des von Image und von Ausdruck und alles in der Welt ist schön und so. Das gilt ja auch für sein eigenes Leben. Der hatte eigentlich einen zutiefst gewalttätigen Vater, der ihn als winzigen Jungen irgendwie mitten im Minnesota Winter Zeitungen hat austragen lassen, bis ihm die Füße eingefroren sind. Der hatte keine besonders vergnügliche Kindheit.
Deswegen hat er sich ja mit seinen Häschen und Maikäfern unter den Baum gesetzt.
Genau, und ich glaube, dieses Bedürfnis, Kindheit als etwas zu inszenieren, was sorgenfrei und irgendwie bunt und schön und immer vergnüglich ist. Also Entschuldigung, aber jeder, der mal Kind war, weiß, dass das überhaupt nicht stimmt.
That, und ich meine auch die meine Vorstellung von romantischer Liebe war sehr geprägt durch Disney und diese Vorstellung von das ist eine Zeit lang schlimm in deinem Leben, aber dann findest du jemanden und ihr verliebt euch und dann you're happily ever after. Das hat mich auch Jahre gekostet als junger Mensch, um das mich dazu neu zu programmieren irgendwie und dieses Konstrukt aus meinem Kopf rauszubekommen, dass das man trifft sich, man verliebt sich und es ist für den Rest des Lebens Honeymoon. Also ich weiß, dass meine erste richtige Beziehung, als so nach ein paar Monaten die Honeymoon, die Verliebtheitsphase so abebbte, dass ich dann dachte, oh Gott, ich muss mich trennen, das ist der Falsche.
Da bist du
das kann nicht der Richtige sein.
Wolken gucken,
voll. Ich war da so geprägt von dieser Vorstellung von, wenn es nicht immer perfekt ist, dann ist es der Falsche, dass ich wirklich bereit war, meine Beziehung zu opfern. Und dann mussten mir erstmal Leute erklären, so, nee, Schatz, reale Liebe ist anders. Ich war so, will ich das dann? Wenn das Arbeit
Realität,
ist?
Wie widerlich.
Ja, hart. War ich nicht drauf vorbereitet. Obwohl, natürlich bei uns zu Hause war es ja auch nicht schön. Was das
deswegen hast du dir ja noch extra den Panzer von Disney aufgesetzt.
Ja. Schön. Ich fand's schön. Ich habe die Doku auch zum Anfang geschaut. Ich habe sie irgendwann ausgemacht, weil sie mich dann leider ein bisschen gelangweilt hat, I have to say. aber ich fand eine Stelle schön, weil es wurde ihm auch vorgeworfen, dass er Mickey quasi auch geklaut hat, dass das jemand anderes erfunden hat. Dass seine Geschichte, er hat das im Zug, ist es ihm gekommen. Paul, was machst du?
Ich habe einen Krampf.
Ach, schön.
Paul muss kurz stehen.
Ja, mit dem Bein schütteln. Okay. Hi. Dass das eigentlich jemand anderes erfunden hat und dass er das quasi dann nur übernommen hat. Und ich fand das sehr schön, wie die Doku das erzählt hat. War dann so, die Frage kann man sich stellen, aber es ist ja am Ende auch egal.
No, it's not.
Nee, sagte die Erzählerin. Ja, der Erzähler sagte dann tatsächlich, ist ja dann auch eigentlich nicht so wichtig, wie genau man ihn jetzt gefunden hat, den Mickey. Aber er war dann da und hat so viele Kinder glücklich gemacht.
Die
wo ich auch
Doku
dachte, okay,
ist von Disney.
Wow, genau. Das ist wie wenn Madonna Regie über ihr eigenes Biopic führt.
Ein Glück ist it's das very that. Ein Glück ist das eingesagt.
Ich hätte es gern gesehen.
Apropos Biopic, ist mein Stichwort.
Und da schaltet sie sich ein. Verona Poth, Moderationsschule wurde nicht benötigt, weil Paul springt beim Stichwort.
Genau, Paul springt beim Stichwort, weil der Disney-Film, den ich mir rausgesucht habe, ist gar keine Disney-Produktion, aber ein Film über Disney. Und heißt Saving Mr. Banks und erzählt davon, wie Disney einen Stoff über mehrere Jahrzehnte gejagt hat und am Ende dann doch bekommen hat. Dieser Stoff war die Grundlage für den erfolgreichsten Film des Jahres 1964 und heißt Mary Poppins. Die Bücher, auf denen dieser Film basiert, sind nicht so niedlich und putzig, wie der Film ist, sondern stammen von einer australischen Autorin, die P.L. Travers heißt und damals auch hieß. Und viele Bücher, nicht nur eins, sondern viele, über ein englisches Kindermädchen geschrieben hat, das Mary Poppins heißt. Und die Bücher waren sehr, sehr, sehr erfolgreich.
In Australien?
Oder überall weltweit? Auf der Welt. Okay. Also im englischsprachigen Raum, sagen wir mal so. Mhm. Jetzt nicht in Russland oder in Deutschland oder irgendwie sowas, aber in der englischsprachigen Welt, in Australien und auch in Amerika. Walt Disney hatte zwei Töchter, die diese Bücher verschlungen haben und die ihm das Versprechen abgenommen haben, dass er daraus irgendwann einen Film macht. Das erste Mal, dass er P.L. Travers gefragt hat, ob sie ihm die Filmrechte an Mary Poppins abtritt, war noch Anfang der 40er Jahre.
Wann kam er raus? 54?
64.
64.
Dass der Film überhaupt gemacht worden ist, hat was damit zu tun, dass Frau Travers, egal wie erfolgreich sie dann war, irgendwann einfach dringend Geld brauchte. Und
relatable.
Sich, ja. Weil sie Gefahr lief, ihr Haus in London zu verlieren und deswegen die Filmrechte an dem Stoff an Disney verkaufte, allerdings unter einer Bedingung, nämlich, dass sie Script Approval hatte, das heißt, dass sie das Drehbuch absegnen durfte. Und das, was Frau Travers auf keinen Fall wollte, war, dass der Film entweder mit Animations vollgekleistert wird oder ein Musical ist.
Ach, das hat ja gut geklappt.
Weil sie das,
super geklappt.
Weil sie diese beiden Dinge völlig widerlich fand und auch ihrer Figur, die sie da entwickelt hatte, nicht entsprechend. Das weitere wirklich Interessante an Frau Travers ist, dass Frau Travers wohl, es gibt sehr wenig biografisches Material zu Frau Travers, weil sie, dazu kommen wir gleich noch, eine selbst kreierte Person war, eine queere Frau war. Also sie hat lange mit einer Frau zusammengelebt, sie hatte auch einen Adoptivsohn. Sie war wohl nach allem, was wir wissen und heute sagen können, bisexuell und hat das auch in ihrem Leben sehr ausgelebt. Wenn man sich mal
was man in dem Film übersetzt hat in biestig.
Was dazu komme ich gleich. So, was man kaum glauben mag, wenn man sich mal Fotos von dieser von der real existierenden P.L. Travers guckt, die sieht nämlich einfach aus wie eine sehr burschikos biestige englische Sekretärin. In dem Film, über den ich heute rede, der Saving Mr. Banks heißt, wird diese Figur von einer unserer Heldinnen gespielt, nämlich der wunderbaren Emma Thompson, die wir gar nicht oft genug und doll genug feiern können und die auch hier wieder was ganz Wunderbares macht, nämlich diese Figur nehmen und mit viel von dem unterfüttern, was in dem Film nicht erzählt wird. Ich glaube, Emma Thompson spielt eine queere Figur, ohne dass sie das sagt. In dem Film gibt es die ganze Zeit so, wenn man das mal zum Thema Queercoding angucken will, gibt es so ein paar Hinweise darauf, wer diese Figur eigentlich ist. Also irgendwie, sie wird dann mal kurz nach ihrer Familie gefragt und sagt, dass sie keine hat. Sie wird nach Kindern gefragt. Die real existierende P.L. Travers hatte einen Adoptivsohn, der dann in ihrem Leben auch schwerer Alkoholiker war. Und mit dem sie eine sehr intensive und sehr anrührende Beziehung hatte. Sie wird gefragt, ob in dem Film, ob sie Kinder hat. Das beantwortet sie mit und dann ist der Dialog zu Ende. Also so die biografischen Fakten werden in dem Film wie in vielen anderen Disney-Filmen versteckt. Die Figur ist vorhanden, aber man muss sie sehen wollen, dann sieht man sie auch. Der Film beginnt damit, dass P.L. Travers nach Los Angeles fliegt in eine zutiefst englische Frau, sehr ernsthaft, mit einem furchtbaren Mini-Plea. und dort eigentlich, also sie hat die Filmrechte noch nicht abgetreten, der Vertrag ist zwar vorhanden, aber noch nicht unterschrieben, und sie trifft sich jetzt mit dem Kreativteam, um an dem Drehbuch zu arbeiten. In dem Raum steht auch ein Klavier und erst werden sehr viele Süßigkeiten aufgetragen. Sie bittet dann um etwas mehr Ernsthaftigkeit. Sie trifft sich auch die ganze Zeit mit Walt Disney, der von Tom Hanks gespielt wird, und macht ihm die ganze Zeit Vorschriften und erklärt ihm die Welt und ist ein englischer Gouvernantenalbtraum. Und alles, was halb, also sie kommt in ihr Hotelzimmer und da sitzen überall Disney-Stofftiere rum, die sie erstmal in ihren Garderobenschrank stopft. Und dann steht da eine Obstschale und die Hälfte des Obstes mag sie nicht und wirft sie deswegen erstmal in den Swimmingpool vor ihrem Fenster. Die Figur wird so angeführt, dass sie ein Biest ist.
Auf die Nerven
geht. Und eigentlich sehr anstrengend und das, was sie eigentlich ist, ist eine Künstlerin, die sehr integer ist und ihre Figur beschützen will vor jemandem, der mit der Figur Dinge anstellen will, die ihr nicht passen. Und sie hat einen sehr engagierten Agenten, der dann dazu beiträgt, dass sie da bleibt und dass sie nicht gleich wieder abreist. Und sie ist dann mit den Sherman Brothers, die die Musik zu Mary Poppins geschrieben haben, über die es auch einen wunderbaren Dokumentarfilm gibt, in einem Raum und hört sich diese Lieder an und kritisiert die ganze Zeit daran rum und sagt die ganze Zeit nein und und das, was wir nebenbei erfahren in Rückblenden, ist, wie die Kindheit dieser Frau abgelaufen ist, nämlich, dass sie im australischen Busch mit einem, also Busch ist jetzt übertrieben, aber auf dem sehr, sehr flachen Land in Australien, mit einem schwer alkoholkranken Vater und einer relativ schwachen Mutter, die sie vom Selbstmord abhält, aufwächst. Und als ihr Vater mit Leberzirrhose auf dem Sterbebett liegt, kommt die Frau, die Mary Poppins inspiriert hat, nämlich ihre Tante, und räumt in dieser Familie mal so ein bisschen auf. Der Vater spielt, wird von jemandem gespielt, der gerade sehr im Gespräch ist, weil er in The Banshees of Inisherin eine wunderbare Leistung abliefert. Das ist nämlich Colin Farrell. Der ist in diesem Film, also in Saving Mr. Banks, auch wieder wunderbar. Das Problem an dem Film ist, dass John Lee Hancock, der vorher so in Anführungsstrichen großartige Meisterwerke wie The Blind Side gemacht hatte, diesen Film dazu,
das Sandra Bullock Ding.
Ja, ja.
White Saviorism at its best.
Genau. So, the definition of. Dass der sich nicht entscheiden möchte, auf welche Seite sich er sich jetzt schlagen möchte, was auch ein bisschen an dem Buch von Kelly Marcel liegt, die danach so großartige Meisterwerke wie Venom geschrieben hat.
Wow.
Und
Low Blow.
Und Emma Thompson spielt in dem Film eigentlich gegen die ganze Zeit, habe ich jedenfalls das Gefühl, auch wenn sie in der Promo natürlich gesagt hat, wie traumhaft diese Arbeit war und wie schön die Zusammenarbeit mit John Lee Hancock und Tom Hanks war und wie toll das Buch ist. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, sie spielt tapfer mit dieser Figur gegen dieses Buch an und versucht aus dieser Figur einen Menschen zu machen, von dem sie weiß, dass diese Figur er ist. Die einzige Figur, mit der P.L. Travers in dem Film irgendeine Art von menschlicher Beziehung aufbaut, die über viel Widerstand hinausgeht, ist der Chauffeur, der ihr vom Studio zur Verfügung gestellt wird. Der heißt Ralph.
Ralph.
Und wird vom wunderbaren Paul Giamatti gespielt. Und Ralph ist so, irgendwann sagt sie ihm, you're the only American I ever liked. So, und es ist eigentlich eine große Kulturschlacht zwischen Kunst und Entertainment. Und P.L. Travers steht eigentlich für Kunst und möchte was erreichen mit dieser Figur. Und Walt Disney möchte Entertainment
und Kommerz.
Und Kommerz und einen Erfolg. Und Der Film heißt Saving Mr. Banks, weil am Anfang nehmen alle an, Mary Poppins wäre gekommen in den Büchern und wäre in dem Film gekommen, um die Kinder zu retten. Das ist aber eigentlich ganz anders. Sie ist da, um jemand anderen zu retten. Am Ende erfahren auch alle, dass Peter Travers eigentlich gar nicht Peter Travers heißt, sondern Helen Gunt. Und warum das so ist, ist sehr anrührend und zutiefst inspirierend. Warum man die Queerness der Figur da nicht einfach drin lassen konnte, hat wahrscheinlich was mit der Disneyfizierung dieser Geschichte zu tun. Und wenn ich Disneyfizierung sage, wissen alle, was ich meine, nämlich, dass man eine Geschichte nimmt und weichspült und publikumsmäßig zurechtzimmert und in kleine verdaubare Entertainment-Häppchen packt. Der Film,
was ja was ist, was wir mittlerweile synonym sehen, auch mit amerikanischer Kultur schaffen, mit dem amerikanischen Kulturschaffen.
Ne? In einer bestimmten Form von
amerikanischen Kultur. Ja, aber so mit dem typischen, was sie vorhin auch meinte, mit den großen Marken und so. Also das ist eine bestimmte Art von Kommerzialisierung und wir sind kommerziell am erfolgreichsten, wenn wir Dinge klein machen, gefällig machen, glänzend machen, glatt polieren, die Ecken wegmachen und so.
Zwischendurch passiert.
Und das.
Warte, ab kurz. Einer gewissen Größe muss das höchstwahrscheinlich aber auch so sein, ne?
Ich glaube, dass wir das sehr damit verbunden haben, jahrelang, und dass der Markt jetzt auch selber lernt, die Industrie selber lernt, ach nee, wir können ja doch anders und es funktioniert ja auch anders. Und ich glaube deswegen auch, Disney so ein bisschen auf verlorenen Posten war jahrelang, weil sie so ein bisschen, ne, diese Formel sich dann so wieder, der Markt hat sich quasi, was ja sonst nie passiert, selbst geheilt, hi. aber ne, ja, die Produkte anderer Menschen, die anders an Filme rangegangen sind, haben das widerlegt, dass alles immer so sein muss, dass alles immer ein Happy End haben muss, dass alles immer
Oder es ist so diversifiziert inzwischen, ja, dass es nicht mehr diesen einen globalen Blick gibt, wie in den 50er
Jahren. Naja, Disney hat ja schon den allgemeinen, also erstmal irgendwie, ich möchte an dieser Stelle nochmal meinen absoluten Hass für die Disney Live Action Remakes bekannt geben, weil das, was an diesen Realverfilmungen von, egal ob es jetzt König der Löwen ist oder Beauty and the Beast oder Aladdin oder irgendwie sowas.
Das war denn dieser Schrott mit Camilla Cabello? Welcher war das denn? Oder Billy Porter dann noch vom.
Dass ihr die überall guckt,
Cinderella. Wenn sie doof war das sind. Cinderella? Das meine Cinderella. Fresse, war das scheiße.
Meine
Fresse.
So, sie sind ja immer besetzt und wenn Bill Condon irgendwas inszeniert, denke ich ja immer, könnte ja gut werden, ist es aber nicht. Weil das sind eigentlich alles reine Geldmaschinen und wie man auf die Idee kommen kann, Robin Williams in Aladdin mit Will Smith zu ersetzen, müsste man mir auch irgendwann nochmal genauer erklären.
Weil Robin Williams tot ist.
Ja, aber deswegen muss man ja nicht so eine Flachbrust besetzen.
höchstwahrscheinlich ist Disney inzwischen auch Scientology.
Das möchte ich nicht gesagt haben.
aber wo wir gerade so, ne, wo wir gerade beim Thema Scientology sind,
ja.
Es gibt ja nun das, also als wir beschlossen haben, Disney zu machen, haben wir gleich gesagt, da müssen wir aber auch über eine ganze Menge Sachen reden, die nicht so schön sind.
Ja.
Disney ist verschrien heutzutage als eingefleischter Antisemit, als Rassist, als misogynes Arschloch.
Homophob.
So, was davon ist denn wahr? Was ist Verschwörungstheorie? Was heißt Verschwörungstheorie? Also was ist üble Nachrede quasi?
Das, was keine üble Nachrede ist, dass er freiwillig vor dem Ausschuss für unamerikanisches Verhalten aufgetreten ist und Leute beschuldigt hat, Kommunisten zu sein. Das hat er freiwillig getan. Das hätte er nicht tun müssen.
Er war erzkonservativ.
Und dass er erzkonservativ ist. Und sagen wir mal, die Zeichentrickfilme, die zu seinen Lebzeiten entstanden sind nun wie arische Blütenträume aussehen, darüber muss man sich, glaube ich, auch nicht
unterhalten. Nee, und auch die Darstellung von, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, exotische Völker.
Ja, genau.
Mittlerweile gibt es bei Disney, wenn man Disney Plus hat und da diese Filme mal anschaut, ich habe das neulich wieder gemacht, gibt es immer so eine Pre-Warning quasi, die vorher gesendet wird, dass dieser Film Darstellung von Völkern zeigt, die einem völlig kaputten Weltbild entsprechen. Und
die Krähen mit Südstaaten-Akzent, die Jim Crow heißen.
Die Jim Crow
heißen.
Krähe.
Also mehr muss man ja dann
und Song of the South, also der hieß bei uns Onkel Remus Wunderwelt oder so. Das ganze Ding wird auch gar nicht mehr gezeigt, wird seit längerer Zeit unter Verschluss gehalten. Aber zum Beispiel Whoopi Goldberg spricht sich dafür aus, dass der Film gezeigt werden soll. Die sollen ihn wieder ausgraben, weil sie findet, dass diese Diskussion geführt werden muss.
Hat sie recht?
Absolut.
Ich finde auch, dass das Verbot nichts bringt. Ich finde auch, dass man das
diskutiert. Der Film ist ja nicht verboten. Nee.
Disney hält ihn unter Verschluss.
Und
ich habe ein Statement gelesen von einem, was weiß ich, CFO oder so, also irgendjemand, der da was zu sagen hat bei Disney, der sagt, wir würden finanziell damit Geld verdienen, wenn wir ihn releasen würden nochmal, wenn wir ihn rausbringen würden. Es gibt ihn weder auf DVD noch auf Blu-ray. Der letzte Release war VHS, meine ich. Aber das würde uns in keinem guten Licht darstellen. Deswegen machen wir das nicht. Ja. Sagen die auch so.
Das ist so, genau.
Naja, und das, was ich so bemerkenswert finde, ist, dass viel von den Zeichentrickfilmen Beauty and the Beast, Ariel, sind ja Erzählungen, die von queeren Männern geschrieben, geschaffen, komponiert, getextet
worden. Howard Ashman gemalt.
So Howard Ashman zum Beispiel. Ja. Und so, und da ist viel, so diese ganze Camp-Ästhetik und das Feeling für Camp, was in diesen Filmen drin ist, ist eine total queere Sensibilität, die meiner Meinung nach damals einfach schlicht am Studio vorbei gemacht wurde. Das haben die nicht mal gemerkt. Also sie haben nicht gemerkt, dass Ursula eigentlich eine Drag Queen ist. Und dass Ursula auf Divine basiert, ist glaube ich schlicht an den oberen Studiobossen vorbei passiert. Und dass sie, also
ich Ariel glaube, Howard hat sich da sehr durchgesetzt.
Also Ariel steht uns ja noch bevor.
Das Live-Action-Ding.
Als Live-Action-Ding mit Melissa McCarthy als Ursula. Worauf ich
dass sie da nicht Harvey Feistin genommen haben oder wenigstens Ginger Mensch, aber ja.
Worauf ich mich nicht unbedingt freue.
No.
Ach, dann guckt es doch nicht, Mensch.
Schrei mich doch nicht an.
Ich verstehe gar nicht, dass ihr euch die ganze Zeit beschwert und dann so
ein Dreck
guckt.
Es geht doch um die Veränderung. Bitte? Es geht doch darum, die Kultur zu verändern, nicht darum, Kultur zu vermeiden.
Ja, aber wenn man schon weiß, dass es...
Nein, ich gucke, ich habe tatsächlich von den Live-Action-Remakes habe ich wirklich nur das Camila Cabello-Ding Cinderella war es?
Ja.
Ja, nur das gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, aus welchem Grund, was mich da geritten hat. Vielleicht war es die Wildemann, die hat Disney-Fan.
Die Wildemann hat dich
geritten. Die Wildemann ist schon.
That will never happen. Nein, aber ich bin ein großer Disney-Fan und vielleicht haben wir das deswegen geschaut.
Nein, du musst dich nicht entschuldigen.
Nein,
das war jetzt einfach nur so.
Ich habe die anderen auch nicht geschaut, weil mich das sonst nicht juckt. Ja. Ich habe, aber mein größter Horror, was Live-Action-Remakes angeht, ist nicht Disney. Das ist Rocky Horror Picture Show. I've never seen anything that bad.
And Laverne can be good, but she was real terrible.
Das war schlimm. Ja, da habe ich sogar auch einen Teil.
Clusterfuck. Also dagegen war Rent ein Erfolg.
And Rent is awful.
Ja.
Also wer wissen möchte, was ich über Rent denke, kann in unsere Katastrophenfilmfolge rein.
Ja. Also es gibt tausend Sachen, die man kritisieren kann an Disney. Aber nochmal, ich glaube, so eine Disneyisierung der Welt funktioniert nur, wenn man auch denn das alle Ecken abschleift. Und anders kann man sowas nicht
das zu einer globalen Weltmarke machen. Das stimmt nicht, wie man an dem Film sieht, über den Barbie gleich redet.
Naja, und auch an vielen anderen. Ich
weiß nicht, ob
die trauen sich ja mittlerweile.
Ja, eben genau. Ob das nicht heutzutage die Gesellschaft ist halt wirklich in den letzten 20 Jahren schneller schlauer geworden als in den 70 Jahren davor, wenn ich das so sagen kann. Also der Zeitgeist,
aber auch
das
dümmer.
Rad dreht sich ein bisschen schneller und dadurch traut sich selbst so ein Konzern, dann eine gewisse Diversität zu zeigen.
Ich glaube, der Konzern hat seinen Monopolstatus verloren und hat dann sehr lange überlegt, um Gottes Willen, warum sind jetzt andere erfolgreicher? Ja. Warum ist zum Beispiel Pixar so wahnsinnig erfolgreich mit seinen Geschichten?
Von Steven Spielberg, da gibt es auch so eine
Industrial Light and Magic? Ach nee, was
meinst du? Mit diesem Angler, ich weiß nicht, Wonder
irgendwas. Spyglass.
Na, ist egal.
DreamWorks. Also,
DreamWorks. Genau, ja.
Genau, und ich glaube, der Konzern hat einfach gemerkt, okay, wir verlieren an Status und wir müssen uns neu erfinden, wir müssen neu denken.
Und die anderen sind
nachdem wir alle geschluckt
liberaler.
Haben.
Ja, genau, müssen wir auch liberaler werden, das stimmt.
So, es gibt Strange World? Oder
Strange
World?
Strange World.
Ist ein neuer Disney-Film, wieder irgendwie, ne, wilde Geschichte, Parallelwelten, irgendwelche ihr werdet es gucken. Kann man auf Disney Plus schauen und da gibt es einen schwulen Sohn, einen queeren Sohn, der völlig selbstverständlich.
Ja, wird gar nicht mehr gefragt.
Nee, keiner zieht die Augenbraue hoch. Es gibt so einen super Tox-Mask-Großvater und selbst der he doesn't miss a beat. Also da gibt es nicht eine Sekunde von sondern es ist sofort völlig selbstverständlich, dass der Junge einen Jungen verliebt ist.
Ja.
Und also ne, da sieht man auch, Disney bewegt sich vorwärts.
Genau.
Und ich habe heute nochmal, weil ich den Namen von diesem Führerfilm geschaut habe, gesucht habe, von diesem Der Führers Face von 43, eine Liste von gebannten Disney-Filmen durchgeschaut und lustigerweise sind fast alle Disney-Filme, die gebannt sind, sind nur in verschiedenen Ländern gebannt und immer wegen irgendwelchen queeren Geschichten oder weil eine Figur nicht ganz einzig eindeutig männlich ist oder nicht ganz eindeutig dies oder ganz eindeutig das. Also ne, es ist dann immer irgendwie Saudi-Arabien oder so, wo man sowas halt gar nicht sehen will oder auch China. Ja, es sind gar nicht so viele, außer ich glaube Song of the South, den eben, wo Disney sich selber zensiert quasi und den weggenommen hat und der Führers Face, wo ich nicht weiß, ob der mittlerweile, das war ja nur ein kurzer, ob der, ich glaube nicht, dass der illegal ist, aber ist relativ schwer zu finden.
Ja, aber jedes Mal, wenn sie versucht haben, in den letzten Jahren irgendwas für queere Jugendlichen zu machen, war es ein fettes Griff ins Klo. Wir erinnern vielleicht besser nicht, aber ich sag die Titel jetzt nochmal an Everybody's Talking About Jamie. Und
das war kein großer Griff ins Klo.
Ich fand das schrecklich.
Na, ich habe das Musical gesehen, das war schön.
Und also der Film war furchtbar.
Nein.
Wie heißt das andere?
Wenn du das Mikro nicht vom Mund nimmst, versteht dich keiner.
Mir fällt der Name dieses furchtbaren Films.
Den du uns so empfohlen hast, den wir natürlich in dir geschaut haben.
Schrecklich.
Ja, dieses Kind, das unbedingt an Broadway will.
Genau, furchtbar.
Zu Wicked oder so. Den mussten wir wegen der Alten gucken, weil die gesagt hat, das ist ein ganz toller Film. Und dann haben wir den beide geschaut und waren beide so, Und dann hat er selber uns angeguckt.
Ja, ich meine, aber wenigstens habe ich mich verbessert. Es war ein großer Fehler, den bitte nicht
drauf. Der war nicht gut, das stimmt.
Noch schlimmer ist ja eigentlich, dass dieser neue Film ist ja jetzt, wo du sagst, ein queerer Junge, auch noch People of Color, alles wunderbar auf dem Zeichentrick, aber in Wirklichkeit in Florida, da steht Disney World und da machen sie jetzt
DeSantis macht,
die Politik der Republikaner mit diesem Don't Say Gay oder wie heißt das?
Ron DeSantis?
Ja, genau. Und da machen die alle mit bei Disney und so. Also da haben die sich noch nicht
offiziell. Naja, die Angestellten machen Walkouts und protestieren, aber die Konzernleitung möchte ihre Steuervorteile behalten.
Right. Was es ja schon immer gab bei Disney, gibt es die explizit queeren Charaktere, aber es gab ja immer schon Queer-Coding bei Disney. Es gab immer vor allem die Bösewichte.
Meinst Lumière?
Lumière zum Beispiel.
Genau. Ja.
Der schwule Kerzenständer.
Ja, der schwule Kerzenständer.
Der schwule Kerzenständer ist auch
schön. Hi, aus Beauty and the Beast.
Das haben die so durchgeschmuggelt, da reingeschmuggelt.
Genau. Oder, ich glaube, wie hieß der? Jafar
und der schwule Löwe.
Scar. Ja, es gab immer wieder schwule Charaktere, die halt dann immer den Bösen mimen mussten. Ich behaupte sogar, dass Jack Sparrow auch, also die Art, wie Johnny Depp den gespielt hat, der hat auch eine super Tunte in der Gestik.
Überhaupt nicht, gar nicht.
Super Tunte.
It's very that.
Ja.
Aber da hatten queere Charaktere Platz, aber eben nicht in den positiv besetzten Hauptrollen. Ja.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie der Film hieß. Better Late Than Never.
Ah.
Wie man schon am Titel merkt, please don't.
Ja, den hätte auch eine deutsche Übersetzung nicht retten können, des Titels. Ja, ich rede jetzt über die Jetztzeit von Disney, über die modernere Zeit, von wo man jetzt so in der Neuzeit angekommen ist und sich überlegt, uns schwimmen die Fälle davon, jetzt setzen wir mal auf andere Gäule. Und der Gaul in diesem Fall ist tatsächlich Pixar. Pixar war ja als Animationsstudio ursprünglich gehörten die nicht zum Disney-Konzern und waren sehr erfolgreich mit ihren Filmen. Die haben tolle Filme gemacht, Monster AG und so. Und dann hat Disney irgendwann 2006 gesagt, wisst ihr was? Schlucken wir jetzt.
Ja.
Haben das für, ich glaube, 6 Milliarden oder so, haben die den Laden gekauft. Riesig viel Geld.
Taschengeld.
Ja, und haben das Studio geschluckt, das Animationsstudio geschluckt und seitdem gehört Pixar eben zum Disney-Konzern dazu. Heißt aber nach wie vor Pixar, die machen auch ihr eigenes Zeug nach wie vor und haben dann 2015 Paul hat es vorhin schon gesagt, ein Meisterwerk kreiert. Ich finde den Film auch wahnsinnig gut für das, was er ist, nämlich ein Animationsfilm, der sich eigentlich hauptsächlich an Kinder richtet. Und die Rede ist von Alles steht Kopf, so heißt er auf Deutsch, das Original heißt Inside Out. Regie hat geführt Pete Docter, der auch schon Up zum Beispiel gemacht hat.
Und danach Soul?
Soul auch. Soul fand ich so, naja. Und Monster AG eben auch. Und Ronaldo del Carmen.
Keine Drag Queen.
Nein. Nein. Könnte ein Liebhaber von Tatjana gewesen sein.
Ja, vom Namen her schon.
Ne?
Ja.
Finde ich auch. Hat tatsächlich 2016 den Oscar gewonnen als bester animierter Spielfilm. Und der Cast, es gibt sehr viele kleine, winzig kleine Rollen und ein paar größere natürlich. Und der Cast ist, also liest sich auch wirklich aufregend. Wir haben Amy Poehler, wir haben Kyle MacLachlan, wir haben Mindy Kaling, wir haben Phyllis Smith, die Diane dicke Lane. Phyllis aus The Office, genau, Diane Lane, Bobby Moynihan, wir haben Flea von den Red Hot Chili Peppers. Also es ist ein spannender Cast. Und wenn man sich den Film anschaut, viele Leute gucken den und denken dann, naja gut, das ist ein Film über Coming of Age, es ist ein Film, was nicht stimmt, dafür ist sie zu jung, es ist ein Film über, ne, ein junges Mädchen, das irgendwie lernt, mit ihren Emotionen umzugehen, und ja, das ist richtig, aber es ist auch ein Film über die Entstehung einer Depression, und zwar so erzählt, dass man das vielleicht, wenn man davon selber nicht betroffen ist, nicht mitbekommt. Mich hat es angesprungen und ich finde ihn auch deswegen so wahnsinnig toll und wichtig, weil man das so ein bisschen besser verstehen kann. Ne, Depression ist ja so ein Thema, wo viele immer noch sagen, na okay, du bist halt traurig, und dass es eben mit Traurigkeit nichts zu tun hat, sondern sogar dem Abwesenheit von Traurigkeit, kann man in dem Film ganz toll sehen. So, und jetzt tauche ich mal ein. Wir treffen, die Hauptfigur ist ein junges Mädchen namens Riley, und da steigen wir ein, wir steigen bei ihrer Geburt ein, denn in dem Moment, wo sie geboren wird, freut sie sich, und in dem Moment, wo sie sich freut, poppt in ihrem Gehirn quasi, in ihrer Schaltzentrale, in dem Raum, in ihrem Kopf, wo quasi, ne, die Emotionen gesteuert werden, taucht unsere erste andere Figur auf, nämlich die Freude. Die Freude ist eine kleine, blaue, blaubehaarte Person, die eben Freude ist und glücklich ist und so. Und kurz danach fängt Riley an zu weinen, und dann poppt schon die nächste auf, und das ist Kummer. Wir sehen also, sie hat verschiedene Emotionen, und die sitzen oben in dieser kleinen Schaltzentrale in ihrem Kopf. Und da gibt es so ein Bordcomputer, so ein Schaltboard, wo sie quasi das Leben und das Empfinden dieses kleinen Wesens regeln, die Emotionen. Und es tauchen dann natürlich noch mehrere Emotionen auf. Wir haben Freude, wir haben Kummer, wir haben Ekel, wir haben Zorn, Wut und wir haben Angst. So, das sind die fünf, die sich da oben quasi die Schaltzentrale teilen. Und
um einen Knopf prügeln am Anfang.
Genau. Ja. So. Und Riley kriegt von dem allen natürlich nichts mit. Die weiß nicht, was in ihrem Kopf los ist. Das ist völlig außerhalb ihres Aufmerksamkeitsbereiches oder Wahrnehmungsbereiches. Und die hat eine relativ schöne, einfache Kindheit. Ne? Sie sind auch hier in Minnesota auf dem Land. Der Vater ist, wir müssen kurz über den Vater reden, der Vater ist mega hot, auf so eine sehr nerdige Art und Weise.
Findest du?
Honey, als ich am Anfang der Folge gesagt habe, wir müssen, ich werde noch schmutzig, ging es um den Vater.
Mit diesem Pornstars.
Honey, oh. Honey.
Kann ich jetzt auch nicht He's mehr so erinnern.
Oh mein Gott. Es ist diese Art von breitschultrig, aber schmal,
gezeichnet.
Weiche Augen, liebe Augen, aber irgendwie kerlich, bisschen nerdy. I just know he has a huge dick, first of all. Er hat das Internet inspiriert zu wahnsinnig vielen Fanfiction-Geschichten, zu wahnsinnig vielen Memes.
Unfassbar.
Ja, weil we all thirsty furchtbare Personen sind, aber ja, wir sind alle sehr verliebt in diesen Vater und haben ganz viele wilde Träume gehabt. Und haben uns Dinge mit ihm vorgestellt.
Ich sag jetzt mal was, aber was du vielleicht nicht schön findest, weil der Mann schon tot ist. Aber ich habe deswegen keinerlei erotisches Interesse an diesem Mann, weil der genau aussieht wie mein Vater.
Den ich ja nie getroffen habe. Vielleicht hätte ich den auch hot gefunden.
Ja, ich glaube, du hättest den sehr hot gefunden.
Offensichtlich.
Die Wildemann, ich habe heute mit der Wildemann gesprochen über die Folge, da hat sie gleich gesagt, du sprichst aber über den Vater, oder? Und ich sage, ja, no worries. Also ja, ich bin damit nicht alleine. Und ich bin mir sicher, der fickt wie Manuel Ferrara. Kennt ihr den?
Nein. Wie fickt denn Manuel Ferrara?
Kannst du googeln.
It's oh, the Sextape?
Nö, ist ein Pornodarsteller.
Ach so, I didn't know.
Well. Mm. Ja, das nur an dieser Stelle. Hi, Disney. Aber ja, ich habe euch versprochen, es wird kurz schmutzig, und here we are. Genau, der Vater ist ein heißes Geschleuder. Die Mutter ist eine nette, liebevolle Mutter. Die beiden haben sich wahnsinnig lieb. Die haben ihre Tochter wahnsinnig lieb. Alles ist toll. Bis Riley, ich glaube, 11 Jahre alt wird. Und dann nimmt der Vater einen Job an in San Francisco und sie müssen umziehen. So. Und bis jetzt war ja Riley schön eingegliedert. Ne? Die hatte Freundin, die hatte ihre Schule, die hatte, ich glaube, Eishockey hat sie gespielt. Und alles war irgendwie super. Und jetzt gibt es natürlich diesen Cut und sie müssen umziehen und sie wird aus allem rausgerissen. Und das ist natürlich für jedes Kind erstmal schwierig. Ich will noch kurz was sagen dazu, wie das im Kopf organisiert ist mit den Gefühlen und den Erinnerungen. Wenn Erinnerungen entstehen im Kopf, dann kommen da so kleine Kugeln rausgerollt und die tragen jeweils die Farbe der Emotionen, die diese Erinnerung geprägt hat. Das heißt, Freude ist... Freude ist, glaube ich,
blau.
Gelb. Nee, Freude ist gelb. Die Trauer ist blau, Wut ist rot und lila ist, glaube ich, Ekel. Grün ist Ekel und lila ist Angst.
Lila ist
so rum, Angst, glaube ich. Und die liegen dann da den Tag über rum, die Erinnerungen, und werden dann abends quasi wie durch so ein Flaschenpostsystem ins Langzeitgedächtnis geschoben. Und es gibt ein paar Core Memories, ein paar Kernerinnerungen, die Rileys bisheriges Leben geprägt haben und sie zu der Person machen, die sie ist. Und die sind quasi in so einem Safe unter Verschluss. Die sind alle blau, nee, sind alle gelb, weil alle joyful, ne? Sie ist ein fröhliches Kind. Man merkt aber schon, die Freude, die fährt da oben Regie, ne? Die hat immer die Oberhand über alles andere. Das heißt, sie ist ein fröhliches Kind. Aber die Trauer ist immer ganz nah bei ihr dran. Die liegt immer da rum, die steht immer da rum. Freude hat immer alle Hände voll damit zu tun, die irgendwie da wegzuschaffen, dass sie bloß nichts anfasst, dass sie nichts blau einfärbt, weil sobald die irgendwas anfasst, wird alles immer blau und das Kind wird traurig und sie ist immer nur damit beschäftigt. Das ist ein wahnsinniger Kontrollenti. Ja, total. Und anstrengend und stressig und so. Aber hey. Und ne, sie werden quasi, und das ist auch so ein Meme-Ding, also eine Sache, die, das ist nicht unbedingt ein Meme, aber vielleicht doch, eine Sache, die halt im Internet-Jargon, Insta-Jargon ständig zitiert wird, ist dieses Core-Memory-Unlocked. Also wenn du siehst, ein Kind erlebt irgendwas ganz Tolles oder so, dann kommentiert immer irgendjemand, oh, Core-Memory-Unlocked, bezieht sich auf diesen Film, auf diese Geschichte bei ihr im Kopf, ne, wo halt ihre Core-Memories da oben gehütet werden, so. Sie ziehen nach San Francisco, der Van, der Moving Van mit den Möbeln ist ein Tag zu spät oder verspätet sich dann noch viel mehr. Das heißt, sie kommt in dieses Haus an, das sie sich viel schöner vorgestellt hat, kommt in ihr Zimmer, das leer ist und die Wände sind kahl und es ist kalt und sie findet es scheiße und wird traurig natürlich. Dann kriegt sie mit, wie ihre Eltern immer gereizt werden. Der Vater steht sehr unter Strom, weil er eben diesen neuen Job hat. Die Mutter ist total genervt, weil die Sachen nicht ankommen, weil sie irgendwie nicht richtig leben können und so. Sie kriegt zum ersten Mal mit, dass ihre Eltern sich streiten und so gerät so langsam ihr Leben so ein bisschen ins Wanken und sie wird trauriger und ein bisschen unsteter. Dazu kommt, dass an jeder ihrer Core-Memories, die sie oben gespeichert hat, ich glaube, das sind 5 oder so, daraus ist jeweils eine einzelne Insel entstanden in ihrem Innenleben, in ihrem Archivsystem, wo das alles abgespeichert ist, die ihre Persönlichkeitsstruktur auch nochmal ausmachen. Also es gibt eine für Familie, es gibt eine für Ehrlichsein, es gibt eine für Sport. Das sind alle die Sachen, die sie gerne macht, die sie irgendwie ausmachen als kleines Kind. Und die geraten jetzt so langsam auch ins Wanken, als diese Dinge plötzlich anfangen, sich zu bewegen. Familie wird so langsam kompliziert. Beim Sport schafft sie irgendwie nicht die Leistung in dem neuen Team, die sie gerne schaffen will und so. All das ist nicht mehr so schön. Und dadurch wird, durch ein Erlebnis in der Schule, wird dann eine ihrer Core-Memories eine neue Core-Memory geschaffen. Und die ist plötzlich halt nicht mehr gelb, sondern die ist blau. Weil, ne, der Kummer ist da irgendwie dran gekommen. Und die Freude ist total entsetzt und so, um Gottes Willen, wir haben eine neue Core-Memory und sie ist blau. Wir müssen das sofort wegschaffen, weil es darf nur Freude existieren. Es muss alles happy sein. Und versucht, die direkt ins Langzeitgedächtnis zu schaffen, um sie quasi zu entsorgen. Und dabei werden aber sie und Kummer werden damit reingesogen und landen halt dann in diesem Archivsystem, was meilenweit entfernt ist von der Schaltzentrale oben. Was aber auch effektiv heißt, dass Riley diese Emotionen jetzt nicht mehr spüren kann. Sie kann jetzt weder Freude empfinden noch Kummer. Das ist beides weg. Und Das meinte ich vorhin mit.
Habe ich überhaupt nicht so gelesen, aber du hast vollkommen recht.
Ja, das meinte ich vorhin damit, dass, ne, wie Depressionen eben entstehen. Ja. Und wie wichtig es ist, Traurigkeit empfinden zu können und Kummer empfinden zu können, wenn das weg ist, ist plötzlich diese Grauzone da, die wir alle so fürchten, die wir mit Depressionen zu kämpfen haben, weil, ne, plötzlich ist nichts mehr da. Und dann, also furchtbar einfach, ein furchtbarer Zustand. Ich will nicht zu viel erzählen darüber, wie das Ganze aufgelöst wird. Sie versuchen natürlich, so schnell wie möglich zurück in die Schaltzentrale zu kommen und müssen dabei ganz viele Hürden überwinden, die, weil es eben auch ein Kinderfilm ist, lustig erzählt sind, bunt erzählt sind, lustig gelöst sind. Und trotzdem ist es deswegen ist es für mich ein Meisterwerk, weil es schafft, ein ernstes Thema so zu behandeln, dass es sowohl Kinder als auch Erwachsene verstehen, sich wiederfinden können und was lernen können. Ich habe den Film mal versucht bei meiner besten Freundin. Die hat ja zwei Kids und ihre Schwagerkinder, also Nichte und Neffe, nee, zwei Neffen, waren da. Und die waren so, oh, Tante Barbie, zeig uns einen Disney-Film oder irgendeinen Film. Und ich so, ja klar. Und habe ich mit denen hingesetzt und habe gedacht, ich will denen jetzt keinen Schwachsinn zeigen. Ich habe ihnen schon mal Hexen gezeigt. Da haben sie dann bei der Gesichtsabziehszene haben sie beide gesagt, nö, das schauen wir nicht weiter. Deswegen habe ich gedacht, diesmal will ich es nicht ganz so hart machen. Und habe mich für den Film entschieden, dachte ich, mach was ganz Tolles. Und merkst du, also Begeisterung war minimal. Und so nach einer Dreiviertelstunde guckt irgendwann der Kleine mich an und ist echt so, oh, ist ganz schön anstrengend. Wird das irgendwann nochmal schön? Und ich so, ja, total. Aber es dauert ja wirklich bis ganz zum Schluss. Ja, vielleicht für die ganz Kleinen noch nicht so die beste Option.
Es ist kein Kinderfilm.
Ja, ist wahrscheinlich nicht.
Also ab einem gewissen Alter schon.
Ich glaube so ab 12 oder irgendwie sowas. Also ist ein, für die
ganz
Jugendlichen und junge Erwachsene, würde ich
sagen. Ist aber bei Pixar, finde ich, generell. Also vielleicht noch Monster AG.
Ich habe mit meinem 5-jährigen Neffen mal versucht, Wall-E zu gucken. Der hatte wochenlang Albträume.
There you go. Ich glaube, Monster AG vielleicht noch, obwohl da auch die bösen Monster sind wahrscheinlich auch zu viel für die. Ich glaube,
sobald der also Disney hat ja nie ironisch gemacht. Mhm. Und diese Pixar-Filme sind ja immer mit dieser zweiten Ebene, auch für den erwachsenen Zuschauer, ist so eine gewisse so ein Insider-Ironie ist ja doch immer mit drin in diesen Filmen, die sich so ein bisschen selber auf den Arm nehmen und diese, also eine Ebene mit reingezogen haben, die Erwachsene verstehen, die normale Ebene ist, die Kinder verstehen und so, das war bei Disney ja eigentlich nie, es war ja immer eine Ebene. Und seitdem das so ist, gibt es da diese Abstufung und sobald Filme diese Selbstironie oder ich nenne es jetzt Selbstironie, das ist wahrscheinlich das falsche Wort dafür, sobald die zweite Ebene mit drin ist, finden kleine Kinder das nicht mehr so toll. Das ist so meine Erfahrung, wenn ich das so mit Kindern gucke.
Na, der Film ist ja nicht nur
weil
ironisch.
Weil die das nicht verstehen.
Sondern der Film bezieht sich auch einfach auf
Dinge und auf
Gefühle, die man als kleines Kind nicht hat.
Nicht so benennen kann.
So, ein rosa Spielzeugelefant, der beste imaginäre Freund der Figur ist, löst sich in Staub auf und that's supposed to be fun. Oder ein riesiger schlafender Clown, wo ich ein bisschen davor saß und dachte, oh, Clowns sind schon unheimlich.
Wir kennen halt die Bilder aus S.
Ich habe den Film ja inzwischen mehrfach gesehen und liebe den auch sehr. Aber mein Lieblingsabschnitt ist echt die Traumstudios. Das ist so durchgeballert.
Ich meine, du kiffst du wirst dafür Spaß haben, wenn du, aber es ist wirklich durchgeballert. Was ich halt toll finde, ist, dass ich zetere ja schon lange, also gerade auf Instagram immer wieder, gegen diese toxische Positivität, dieses blöde Good Vibes Only Gelaber, ne, dass alles immer nur, alles nur positiv und und wir wollen überhaupt nichts anderes wahrnehmen und so. Und ich finde, dafür ist der Film halt ein ganz toller Schmähbrief auch gegen diese blöde Haltung, dass irgendwie, ne, alles muss immer positiv sein und happy, 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 weil eben alle anderen Emotionen auch gefühlt werden müssen, ne, das wird jeder Therapeut, wird dir das gerne
Schmerz,
bestätigen.
Trauer, alles.
Ja, and it's all valid und das hat alles seinen Raum. Ich meine, natürlich müssen wir uns jetzt nicht auf Social Media damit zukleistern, irgendwie, wie schlecht es uns geht oder wie wütend wir sind, das machen wir genug, aber es muss nicht alles immer happy sein. So.
Na, das, was ich daran ganz bemerkenswert finde, ist, dass das dass dieses kindliche Wesen, es wird so direkt nicht gezeigt, aber es wird schon sehr direkt kommuniziert, von den Eltern hervorgerufen worden ist irgendwie, you're our happy girl. Und damit sitzt du dann an, bis du 12 bist und die einzige Emotion, die dir gestattet wird, ist Glück. Und das, Kinder haben halt alle möglichen Emotionen und ich glaube.
Aber die müssen sie auch lernen zu benennen und zu etikettieren sozusagen. Die fühlen ja erstmal diffuses Zeug. Und also was ich gut finde bei uns in der dritten Klasse, da ist eine Wand und da sind so Kindergesichter gemalt und darunter steht besorgt, ängstlich, wütend, verliebt und Wäscheklammern. Und jedes Kind geht morgens dahin und macht seine Wäscheklammer mit seinem Namen an das Gefühlsgesicht dran, wie es jetzt gerade so drauf ist. Dadurch lernen die auch solche Differenzierung. Das ist wirklich gut.
Das in der Therapie neu lernen müssen. Ich meine, gut, da war ich auch schon in der tiefen Depression, aber auch das, ne, dann über, also sitz mal in der Therapie und rede als erwachsener Mensch über deine Emotionen und merke, also A, war da eben außer nichts, war da nicht viel oft, aber eben auch, als, also auch jetzt, wo es mir wesentlich besser geht, Emotionen zu benennen, die nicht einfach nur sind glücklich, gelassen, entspannt, blablabla, was auch immer, ne, wie schnell du da einfach irgendwelche Adjektive benutzt und die nicht wirklich was mit Emotionen zu tun haben, ist aufregend auch für mich. So, was ich denke,
ja, ich weiß noch,
muss man lernen.
Ja, muss man
total
lernen. Und aber lernen die heute schon in der Schule in der
super.
Klasse. Ja. Ich finde ich super, finde ich eine super Aktion. Ich weiß noch, dass am Anfang, als ich eine depressive Phase hatte und als mein Therapeut mich gefragt hat, was empfinden Sie denn? Ich konnte das relativ konkret benennen, nämlich ich hatte noch eine Emotion und die war Erleichterung, wenn Sachen vorbei waren. Und weil ich mich dann damit nicht mehr beschäftigen musste.
Intelligenz ist keine Emotion.
Nee, natürlich
Intelligenz,
für Paul schon.
Intelligenz ist keine Emotion. Nee, ich brauchte einen Adlerianer. Ich brauchte so einen Handfesten, der mir in der ersten Therapiestunde gesagt hat, wenn Sie hier flennen, fliegen Sie raus. Und es war genau das, was ich brauchte. Ich hatte Glück. Ja, aber irgendwie so die... Übrigens, mein wo ich gestern auch wieder von der gestern Vormittag auch wieder von der Couch gerollt bin, meine Lieblingsstelle in dem Film kommt ganz zum Schluss, also das, was ich am allerwitzigsten finde, und hat was mit Katzen Pubertät? Zu tun. Ach so. Nee, ich finde diesen Katzenwitz im Abspann, der ist so gut und so treffend beobachtet. Ich will ihn jetzt nicht erzählen, weil sonst
ist
er weg.
Nee, das ist was für unsere Zuschauer. Guckt mal schön den Film bis zum Schluss, weil der beste Witz kommt im Abspann.
Ja. Und der heißt im Englischen Inside Out and the dad could turn me inside out.
Ich muss doch sehr bitten.
Das gucken wir uns nochmal jetzt ganz genau an. Ich weiß, den Vater kann ich überhaupt nicht mehr imaginieren. Keine Ahnung, wie der aussah. Das ist eine Zeichentrickfigur. Hot. Unfassbar.
Also entschuldige.
Aber Mowgli weiß ich noch. Mowgli war so süß.
Jetzt hörst du auf.
Ja.
Barbie sucht Bilder vom heißen Zeichentrick-Dad. Ich beende die Folge an dieser Stelle so ein bisschen.
Ich
finde, das sieht aus
von diesem computeranimierten, komischen Vater.
Wie dieser italienische schwule Comedian.
Ja, also gar nicht.
Matteo Lane?
Matteo Lane, ja. Ich finde, das sieht aus wie Matteo Lane. Nee, Barbie guckt sich weiter Filme von gezeichneten Männern mit
Barbie
Schnurrbart
wird
an.
Heiß.
Und
Nein.
No, go away. Also
das
Google.
Das Kind ist länger als
Barbie,
mein ganzer Oberkörper.
Barbie packt viele Bilder von diesem Vater in die Shownotes.
Damit ich packe gleich mal den. Nein.
So, damit beenden. Damit so Barbie ist jetzt so. An dieser Stelle einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedergehört.
Welches Kinderthema versauen wir uns nächstes Mal?
Das werden wir sehen.
Tschüss.